Wir haben nämlich Jürgen Gresslin in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Der Anlass ist ja, dass heute Abend du einen Vortrag halten wirst. Das ist im Rahmen der Ausstellung, ist das richtig?
Ja, die Ausstellung ist eröffnet. Kleinwaffen werden gezeigt als Kunstobjekte und jetzt kommt der Fachvortrag dazu.
Und über die Ausstellung hatten wir letzte Woche schon mal berichtet und davor auch schon mal. Symbiosis heißt das Ganze. Und das sind 150 Objekte aus 300 Waffen geschweißt, die aus Burundi, aus dem Hutu-Tutsi-Konflikt, zurückgeholt wurden in den globalen Norden, wie es heißt, da, wo sie herkommen, teilweise, wo sie produziert wurden, auch hier im Ländle. Und dann zu Kunst gemacht wurden, was aus dem Verkauf dann herauskommt. Der wird dann wieder zurückgeschafft nach Burundi. Und im Rahmen dieser Ausstellung bist du natürlich als Friedensaktivist und Waffenexportexperte Nummer 1 hier heute Abend dann auch am Start im E-Werk. Es ist ja gerade auch Thema im Europaparlament. Da hast du aber gesagt, das ist alles sehr vage. Es gibt kein Interesse der EU daran, irgendwas zu ändern an Waffenexport. Handel.
Ja, warum sollten wir was ändern? Die EU für sich genommen ist größter Rüstungsexporteur insgesamt, noch vor den USA, also wenn wir die Staaten zusammennehmen. Das heißt, es gibt zwar die proklamatorische Ebene, das muss alles besser werden und wir wollen Menschenrechte verwirklichen, aber die Wirtschaftsinteressen werden siegen. Das ist meine leider traurige Prognose. Das breite Bündnis von NGOs, Nichtregierungsorganisationen, gibt das Beste, wenn man so will, und klärt zumindest auf, dass da einiges schiefläuft. Aber die Politik reagiert wie immer. Sie gibt vor, für Frieden und Gerechtigkeit zu handeln und de facto unterstützt sie Rüstungsexport. Und da wird sich auf europäischer Ebene mit ATT-Vertrag und anderen Dingen leider, befürchte ich, wenig ändern. Es sei denn, es gelingt uns, diesen Druck europaweit massiv zu stärken.
Kannst du nochmal erläutern, was ATT überhaupt bedeutet?
Das ist ein Kontrollvertrag, wo man sagt, man muss jetzt überhaupt mal offenlegen, was wird exportiert, was wird wohin exportiert und in diesem Zusammenhang auch Menschenrechte achten, was bisher ja zwar auf dem Papier steht, dass man das seitens der EU machen muss, aber de facto nicht passiert. Und das ist in Deutschland genau das Gleiche. Wir haben Bundesregierungen, und ich bin bewusst im Plural, die in den vergangenen Jahren in einer Allparteienkoalition von SPD, Grünen, CDU, CSU und FDP Rüstungsexporte mehr als vervierfacht haben im letzten Jahrzehnt. Das bezieht sich sowohl auf die Großwaffensysteme, also wie Kampfflugzeuge, Militärhelikopter, Kriegsschiffe, Kampfpanzer, wo ja jetzt der Bundessicherheitsrat im letzten Sommer in geheimer Sitzung, wie immer, unter Leitung von Frau Merkel beschlossen hat, dass eine Voranfrage bewilligt wird und begünstigt wird für Leopard 2 Kampfpanzer. Man sagt 270 Stück an das menschenrechtsverletzende Regime in Saudi-Arabien. Also hier ist wieder ein eklatanter Widerspruch zwischen dem, dass Merkel und Co. durch die Regierung, durch die Lande ziehen und sich das Menschenrechtsmäntelchen umlegen und den großen Demokraten oder die Demokratin spielen und gleichzeitig dazu beitragen, dass die Demokratiebewegungen in Afrika und im nahen Mittleren Osten über Jahrzehnte hinweg geknechtet werden konnten, zum Teil auch weiterhin werden. Und das mit Abstand schlimmste Regime, das wir haben in Vorderasien, ist Saudi-Arabien. Das wird ganz legal mit deutschen Waffen hochgerüstet. Es werden 72 Eurofighter geliefert. Es wurde ein Sicherheitszaun der EADS 8000 Kilometer um das Land herum gebaut. Es wurde, und das ist eigentlich der schlimmste Export im letzten Jahrzehnt, eine G36-Lizenzvergabe, also für das Sturmgewehr G36, vergeben an Saudi-Arabien, sodass die Saudis in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ihre eigene Armee mit der tödlichsten Waffe weltweit ausrüsten können und anschließend, wie beim G3 schon passiert, wieder Staaten Afrikas vollpumpen können mit diesen Kleinwaffen.
Afrika im Würgegriff von Kleinwaffen. Jetzt hast du schon von den Leopardpanzer gesprochen. Da läuft ja auch gerade eine Kampagne in Berlin, die 25.000-Euro-Kampagne, eine recht originelle künstlerische Geschichte. Heute Abend soll es aber eher um Kleinwaffen gehen. Ihr habt eine bundesweite Kampagne gestartet letztes Jahr.
Im Sommer letzten Jahres haben wir Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel gestartet. Eine Kampagne, die sagt, wir müssen anders rangehen als bisher. Bisher waren es Einzelorganisationen oder ein Netzwerk von 3, 4, 5 Organisationen, die gegen die immense Lobby von Militär, Rüstungsindustrie und Parteipolitik oder Wirtschaftspolitik, Regierungspolitik, wie gesagt, vieler Parteien angeht. Wir sind inzwischen über 100 Organisationen, werden wöchentlich mehr. Und das klingt jetzt phänomenal, ist es auch, und es reicht immer noch nicht. weil wir müssen den Druck immens stärken auf diese Politik, die eben auch im Kleinwaffenbereich, also im Bereich von Pistolen, Maschinenpistolen, Gewehren, Karabinern, Minenwerfern bis hin zu leichten Raketenwerfern, das sind immer so Kleinwaffen, Leichtwaffen, ja eben auch Open Door betrieben hat in den letzten Jahren. Allein Rot-Grün hat zur Jahrtausendwechsel die Kleinwaffenexporte, die Genehmigung für die Kleinwaffenexporte vervierfacht. Und seitdem ist es nochmal verdoppelt worden, also unter der Regierung Merkel-Steinmeier schon. Und wir haben ein exorbitant hohes Niveau, sind in weltweit die Nummer 3, also wie bei den Großwaffen, auch bei den Kleinwaffen. Allerdings in einer anderen Reihenfolge. Also hier ist die USA führend vor Italien und Deutschland. Und das heißt, gerade im Bereich der Klein- und Leichtwaffen sind für 274 Millionen Dollar, das sind die letzten Zahlen, die es gibt, allein in einem Jahr Kleinwaffen exportiert worden. Afrika wird nicht direkt beliefert, Afrika wird auf Umwegen beliefert. Bleiben wir mal bei der vorhin beschriebenen Lizenz für Saudi-Arabien. Also Recherchen meinerseits haben ergeben, dass Saudi-Arabien den G3-Lizenzvertrag abgeschlossen hatte, früher in Englisch. Dann haben die Saudis gesagt, das interessiert uns nicht, das ist wunderbar, weil bei uns gelten Verträge nur, wenn sie in Arabisch verfasst sind. Sodass die Bundesregierung, wie so oft sagt, da liegt doch eine Endverbleibserklärung vor, da passiert gar nichts, die Waffen bleiben im Land. Was in Saudi-Arabien ja schlimm genug ist. Aber de facto hat Saudi-Arabien nachweislich mehrere afrikanische Staaten vollgepumpt mit Waffen. Ich war wiederholt in Somalia, ich war wiederholt in anderen Staaten und nach der Kalaschnikow ist das G3 das zweitmeist verbreitete Gewehr in Afrika, also das Gewehr von Heckler & Koch. Produziert in der Regel in Lizenz irgendwo rund um den Globus und in Somalia sind es vor allem pakistanische, saudische, also saudi-arabische und iranische G3-Gewehre, die ich getroffen habe. Und jetzt, Jahrzehnte später, spielt sich das gleiche Szenario wieder ab mit dem G36-Gewehr. Man vergibt erste Lizenzen, also Mexiko baut nach. Spanien hat schon lange Lizenz, Saudi-Arabien ganz aktuell die Lizenz. Wir geben das völlig aus den Händen, dass wir Waffen kontrollieren, übergeben das irgendwelchen Despoten und Diktatoren und lassen dann zu, dass der Globus dann auch mit deutschen Waffen in den kommenden Jahrzehnten, gerade auch in Afrika, wieder überflutet wird und diese Waffen dann marodieren von Krieg zu Bürgerkrieg und von Land zu Land.
Also die Produktion wird weitgehend ausgelagert, habe ich jetzt herausgehört. Lizenzen werden vergeben. Ist die Produktion zum großen Teil überhaupt nicht mehr hier in Deutschland?
Also die Firma Heckler & Koch in Oberndorf gehört ja zum Regierungspräsidium Freiburg, also sozusagen die Ostseite des Schwarzwaldes. Ist nicht weit weg, ist Europas führendes Unternehmen im Kleinwaffenbereich. Sie produzieren dort, aber sie vergeben eben auch Lizenzen. Also alle Lizenzen außer dem G3-Gewehr sind im Besitz von Heckler & Koch und da profitiert die Unternehmensführung oder das Unternehmen natürlich massiv. Die Rettung in den letzten Jahren war die Saudi-Arabien-Lizenz, die geschätzte 250 Millionen Euro bringt für ein mittelständisches Unternehmen einen immens hohen Betrag. Und dann suggeriert man der Bevölkerung, das ist alles nicht schlimm, weil die Waffen bleiben im Land. Wie gesagt, Diktatur, Könighaus, repressiv. Sie bleiben im Land, aber das ist die Behauptung. De facto werden sie reexportiert. Es gab eine Rüstungsmesse, die IDEX, während der Niederschlagung der Demokratiebewegung 2011 im Norden Afrikas, hat die IDEX stattgefunden in Abu Dhabi und dort hat die Firma MIC, die in Saudi-Arabien das G36 herstellt, schon für den Export geworben. Also wir wissen, wohin der Zug fährt. Was Matthias Rettner und Herr Zitzka dann aufgezeigt haben mit Symbiosis, unterstützt von Caritas International, ist ein wichtiges Projekt, bringt den Fuß genau in die richtige Tür hinein und sagt, Leute, der Kleinwaffenbereich ist mit Abstand der schlimmste, denn wir haben da Tötungsquoten von bis zu 95% in den Kriegen. Das heißt, von 100 Toten, die durchschnittlich sterben in Kriegen und Bürgerkriegen, sterben 95 durch den Einsatz von Kleinwaffen. Und die Nummer 1 der Tötungsmaschinen ist das Gewehr. Der größte Hersteller von Gewehren in Europa ist Heckler & Koch. Und damit ist Heckler & Koch auch das tödlichste Unternehmen überhaupt in Europa.
Und jetzt versuchen wir nochmal das Zitat zu starten von Peter Zitzka.
Gib deine illegale Waffe ab. Aus dem Hutu-Tutsi-Konflikten, du bekommst ein Fahrrad dafür. Das bedeutet für viele Leute eine Existenzgrundlage. Das ist wie eine kleine Spedition gründen. Da haben dann in relativ kurzer Zeit 20.000 Leute, glaube ich, die Waffen abgegeben. In Deutschland gibt es so viele Waffen im Privatbesitz wie in ganz Brasilien. Das weiß, glaube ich, auch keiner. Es gibt hier offensichtlich eine gesellschaftliche Sphäre, die sehr viele Waffen auf sich vereint und eine, die das verdrängt, dass das so ist. Jetzt hat man plötzlich in dem Falle, dass man sich eben Symbiosis zu Hause an die Wand hängt so einen diskursiven Anreißer zu diesem Thema an der Wand hängen. Der versteckt sich und erst auf den zweiten Blick siehst du den. Das ist so ein bisschen das Ziel dahinter. Also nicht zu sagen, oh Gott, eine Waffe, ganz schlimm, sondern man fragt sich, was ist das? Und dann auf den zweiten Blick erkennst du das. Und dann stellen sich die Fragen ein, die wir wichtig in dem Kontext finden, im besten Fall.
Du hast es vorhin auch schon angesprochen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also es wird wirklich diskutiert im Zuge von Symbiosis. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt das ja nicht sehen und vielleicht kennt ihr die Ausstellung noch nicht, aber diese Objekte sind weiß bemalt vor einer weißen Wand und werfen einen zart rosa Schatten. Es sind immer zwei Kleinwaffen gegeneinander, Lauf gegen Lauf geschweißt und das sind wirkliche Waffen, die halt entschärft wurden, der Lauf abgesägt wurde und die unter strengsten Bedingungen dann wieder reimportiert wurden quasi. Das Ganze ist auf den ersten Blick nun mal nicht unbedingt als Waffe zu erkennen und gerade da liegt wohl der Diskussionsbedarf. Aber ich wollte nochmal nachfragen, Peter Zitzka spricht davon, dass in Deutschland so viele Waffen im Privatbesitz sind wie in Brasilien. Stimmt das wirklich?
Also die Dunkelziffer ist enorm hoch. Es gibt offizielle Zahlen, die sind wirklich schon mal Hinweis darauf, dass es sehr hoch ist. Aber wie in den USA sagen mir Leute der Polizei auch, wenn ich nachfrage, wir haben ein Riesenproblem. Wir müssen uns ja bei den Waffeninspektionen erstmal anmelden. Tage danach kommen wir und dann ist alles weg, was wir eigentlich inspizieren wollen. Die Schränke sind natürlich dann, Waffenschränke sind dann abgeschlossen. Also nach diesen Schulmassakern, die wir hatten in Deutschland, in Winnenden und in Erfurt, ist viel passiert auf dieser proklamatorischen Ebene, auf der Ebene, wir wollen den Waffenhahn zudrehen. De facto ist so wenig passiert, dass die Lobby sich inzwischen zufrieden zurücklehnt und sagt, es hat geklappt. Die Öffentlichkeit ist beruhigt. De facto hat sich nichts getan. Die nächsten Schulmassaker sind für mich eine Frage der Zeit, weil Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene natürlich an Waffen herankommen, wenn sie sie nicht selbst besitzen. Hier tut sich nichts bisher, hier tut sich viel zu wenig bisher und hier muss massiver gesellschaftlicher Druck ausgeübt werden auf die baden-württembergische Landesregierung, die meines Erachtens bis jetzt das Problem noch nicht richtig erfasst hat und vor allem beim Rüstungsexport auf die Bundesregierung, die sich als Rüstungsexportförderungsbundesregierung herausstellt und menschenverachtend zulässt und genehmigt, dass Waffen in Kriegsgebiete gehen, ja selbst an Diktaturen gehen. Wir werden hier unglaublich getäuscht als Bevölkerung. Und das Ergebnis ist, dass, wenn wir jetzt wieder zurückkehren zur Firma Heckler & Koch, alle 14 Minuten durchschnittlich seit 50 Jahren wohlgemerkt ein Mensch stirbt. Also wir sind jetzt bei rund 1,6 bis 1,8 Millionen getöteten Menschen durch Heckler & Koch Waffen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist eine unglaubliche Zahl. Alle Bundesregierungen nehmen das hin. Wir sollten das nicht weiter hinnehmen. Und der heutige Abend ist ein guter Anlass, darüber zu sprechen, was wir tun können im Rahmen der NGOs, die da sind, im Rahmen der Kirchen und Gewerkschaften, im Rahmen der Kampagne Aktion Aufschrei, stopp den Waffenhandel.
Heute Abend spricht Jürgen Gresslin im E-Werk, im Kammertheater und außerdem läuft die Ausstellung auch noch. Die kann man sich aber leider heute Abend nicht ansehen, oder ist die dann auch offen?
Ja, aber sie läuft ja noch viele Tage. Man kann also wirklich dann hingehen und ist auch sehr empfehlenswert, mal mit Schulklassen zum Beispiel hinzugehen oder mal mit der ganzen Familie hinzugehen. Das ist ja ein totgeschwiegenes Thema. Über Kleinwaffen, die mörderischsten aller Waffen sind, will ja niemand sprechen. Also ich kann da nur sagen, geht hin, Leute, schaut euch das an.
Geht und hin, diskutiert, Leute. Diskutiert. Genau, das ist auch der Anreißer und die Absicht von Peter Zitzka und Matthias Rettner, den beiden Künstlern. Die Ausstellung läuft noch bis zum 23. Juni, leider nur Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag abends geöffnet, beziehungsweise Sonntagnachmittag. Jürgen Gresslin spricht heute Abend, wie gesagt, um 20 Uhr im E-Werk.